Guten Morgen. Ich habe immer so den Eindruck, man hat schon total viel gehört, wenn wir zur Predigt kommen. Aber immerhin hatte man vorher so noch ein bisschen den Tausch. Ja, erst hört man was und dann kann man mal wieder ein bisschen was singen und dann betet man noch. Und so hoffe ich, dass ihr jetzt immer noch frisch genug seid, um die Predigt aufzunehmen. Es geht heute wieder ganz stark um Jesus. Jesus ist ja seit geraumer Zeit der Mittelpunkt meiner Predigtthemen. Und wie faszinierend Jesus ist, hat der Kirchenvater Gregor von Nazianz im 4. Jahrhundert wie folgt hervorragend festgehalten. Er begann seinen Dienst hungrig, aber isst das Brot des Lebens. Jesus beendete seinen Dienst durstig, aber isst das lebendige Wasser. Jesus war müde, aber ist unsere Ruhe. Jesus leistete Abgaben, aber ist der König. Man unterstellte Jesus Besessenheit, aber er trieb die Dämonen aus. Jesus weinte, aber er wischt unsere Tränen ab. Jesus wurde für 30 Silberstücke verkauft, aber er kaufte die Welt frei. Jesus wurde als Lamm geschlachtet, aber er ist der gute Hirte. Jesus starb, aber dadurch zerstörte er die Macht des Todes. Der heutige Predigtext steht in Johannes 4 und der ist zu Recht als das Musterbeispiel eines evangelistischen Gespräches bekannt. Wir sehen hier, wie Jesu Gesprächspartnerin zutiefst fasziniert ist von ihm, und ich hoffe und bete, dass wir heute Anregungen bekommen, wie wir Faszination für Jesus wecken und evangelistische Gespräche führen können. In drei längeren Textabschnitten, das sind die Verse 4 bis 14, 15 bis 24 und 25 bis 42, werden wir zuerst zwei Phasen des evangelistischen Gespräches anschauen. Zuerst die Brücke hin zu dem Angebot. Und dann der Umgang mit Missverständnissen, mit Hindernissen und Vorwänden. Und danach werden wir uns ansehen, wie wichtig es ist, mit einer evangelistischen Haltung zu leben. Was passiert ist vor unserem Text, den wir heute anschauen werden, ist Folgendes. Jesus hatte in Judäa viel Zulauf. Und deswegen wurden auch die Pharisäer immer aufmerksamer auf ihn. Und deswegen hat er sich nach Galiläa zurückgezogen. Es war eine sehr gefährliche Zeit. Johannes der Täufer, der vor ihm gewirkt hatte, war in dieser Zeit auch ins Gefängnis gekommen. Und jetzt zieht er sich nach Galiläa zurück. Und hier steigen wir ein mit unserem Text, Johannes 4, Vers 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wir sehen hier in dem Text sehr gut, dass Jesus wahrhaftig ein voller Mensch war. Wir sehen hier, er war sowohl müde als auch durstig. Es war dann kurz vor Mittag und er sitzt am Brunnen, da kommt diese Frau, um Wasser zu schöpfen. Und er bittet sie jetzt einfach, ihr was zu trinken zu geben. Und sie wundert sich darüber, weil Juden und Samaritaner einander nicht mochten, dass er sie überhaupt anspricht und was von ihr möchte. Ganz normale, alltägliche Situation damals. Jesus war müde, er sitzt da und es kommt jemand zu ihm. Und Jesus, der schaut nicht auf so Oberflächlichkeiten, wie ob da jetzt eine Jüdin kommt oder eine Samaritanerin. Er fragt sie einfach um Hilfe. Es ist ihm egal, was das für ein Mensch ist. Und ich frage mich hier vor diesem Hintergrund, dass alles damit anfängt, dass Jesus müde und durstig ist, ob unser evangelistischer Eifer vielleicht schon an dieser Stelle aufgehört hätte. Also wie ist es, wenn wir müde und kaputt sind von irgendwas, von der Arbeit, von der Reise? Ist es dann so, dass wir einfach nur noch unsere Ruhe haben wollen? Oder sind wir dann noch offen für geistliche Gespräche? Denken wir, naja, ich bin jetzt so platt, ich bekomme ja jetzt eh nichts Vernünftiges mehr hin, deswegen ist es besser, wenn ich gar nichts sage. Das klingt schön demütig. Aber das ist in Wirklichkeit gar kein demütiges Denken, weil wir denken, es liegt an uns, dass jemand weiterkommt, dass sich in dem Gespräch etwas tut. Aber ist es nicht eher so, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzulegen, wie es im 1. Petrusbrief heißt? Und dass Gott es ist, der gerade in unserer Schwachheit wirkt, wie es im 2. Korintherbrief steht? Jesus jedenfalls hat sich von seiner Müdigkeit nicht abhalten lassen, evangelistisch zu wirken. Wie geht Jesus jetzt vor? Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann spricht er sehr häufig von sich selbst und das auch oft in rätselhafter Art und Weise. Und hier ist es wieder so. Aber noch mehr als ihr selbst, noch mehr als er selbst steht was anderes im Vordergrund, nämlich so ein gewisses Angebot, was er unterschwellig bietet. Nämlich einmal heißt es die Gabe Gottes und dann an der anderen Stelle, er bietet lebendiges Wasser an. Diese Gabe Gottes, damit ist wohl das ewige Leben gemeint. Das haben wir schon in Johannes 3, Vers 15 gelesen, dass das die Gabe Gottes ist, dass das ist, was Jesus den Menschen anzubieten hat. Das lebendige Wasser ist die Frage, was bedeutet das? Und viele denken, dass lebendiges Wasser schon an sich irgendein frommer Begriff ist. Aber das ist ein Missverständnis. In Wirklichkeit bedeutet das einfach im Gegensatz zu stehendem Wasser, dass das fließendes Wasser ist. Aber natürlich, wir sehen im gesamten Zusammenhang, er knüpft daran an, ich kann dir fließendes Wasser geben, aber er meint trotzdem noch mehr damit. In Johannes 7, Vers 38 und 39 heißt es, dass aus dem Gläubigen Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und damit ist da im Zusammenhang ganz eindeutig der Heilige Geist gemeint. Und das ist jetzt sein Angebot. Er bietet ewiges Leben, er bietet den Heiligen Geist. Aber die Frau kann das natürlich noch überhaupt nicht einordnen. Bisher ist es noch total unverständlich. Aber es ist interessant, dass Jesus direkt so anfängt, von sich zu sprechen und auch dieses Angebot schon mit einbringt, auch wenn der Mensch es noch gar nicht erfassen kann, um was es da eigentlich geht. Er weist auf jeden Fall durch diese Art und Weise, wie er spricht, darauf hin, dass es hier um mehr geht als einfach nur um Wasser und dass er mehr ist als nur ein durstiger Reisender. und schafft so die Grundlage für ein Gespräch, das bedeutungsvoll ist und das nicht einfach nur irgendein Smalltalk über Wasser ist. Und die Frau versteht diesen Begriff lebendiges Wasser, das war ein ganz normaler, alltäglicher Begriff damals, aber sie bleibt dabei hängen. Jesus redet von Wasser, also geht sie auch auf das Wasser ein. Und sie fragt sich, wie kann Jesus ihr Wasser geben, das ja nun mal hier in der Umgebung nur aus diesem Brunnen kommt? Wie kann er ihr Wasser geben, wenn er gar kein Gefäß hat und kein Wasser schöpfen kann? Wo will er denn jetzt Wasser herbekommen? Und so fragt sie ihn, ob er etwa größer ist als Jakob, weil Jakob brauchte ja diesen Brunnen, um Wasser zu bekommen. Aber wenn Jesus kein Gefäß hat und sagt, ich kann dir lebendiges Wasser geben, also fließendes Wasser geben, dann heißt es, dass Jesus sagt, ich brauche diesen Brunnen hier nicht und habe trotzdem das Wasser zur Verfügung. Und das verwirrt sie natürlich. Und dann macht Jesus ihr so ab Vers 13 deutlich, dass das, was er zu geben hat, mehr als Wasser ist. Er weist sie dann klar auf die Ewigkeit hin. Wer das bekommt, was Jesus anzubieten hat, dem wird ewig nichts fehlen. Und das ewige Leben ist untrennbar mit der Wiedergeburt verbunden. In Johannes 3 hat Jesus deutlich gemacht, dass man von Neuem geboren werden muss, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Und dass diese neue Geburt durch den Heiligen Geist geschieht. Wer wiedergeboren wird, bekommt den Heiligen Geist und ist schon in diesem Moment vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und der Heilige Geist, den er bekommen hat, der ist dann ein Zeichen, dass er jetzt schon zu Gott gehört und quasi eine Versicherung darauf, was alles noch kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, was wir schon im Anbetungsteil gehört haben. Und genau dieses Gleiche sagt Jesus hier, nur mit etwas anderen Worten. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir den Heiligen Geist und der ist diese Quelle, die neues Leben und echte Veränderung in uns wirkt und der uns sicher zum ewigen Leben führen wird. Und bei so viel Anspielung ist natürlich die Frage, wie viel kann denn die Frau davon verstehen, aber es hat Jesus nicht davon abgehalten, so zu reden. Und dadurch, dass er vielleicht so ein bisschen überfordernd spricht, ist einfach der Hinweis da, es geht um was Wichtiges. Versuch mit Gedanken dabei zu bleiben und zu folgen. Also jetzt zusammengefasst zu diesen ersten Versen, es ist schon deutlich geworden, dass es nicht einfach nur um Wasser geht. Und Jesus gebraucht ja vor allem im Johannesevangelium, aber auch andernorts ganz viele Bilder davon, wer er ist und was er zu geben hat. Und da ist einfach das Interessante, dass er es quasi aus jedem Thema schafft, auf das ewige Leben zu sprechen zu kommen. Egal, ob es jetzt hier um Wasser geht, ob es da um Brot geht, ob es hier um eine Tür geht, ob es da um Schafe geht, was auch immer gerade das Alltagsthema ist, er schafft es immer, daran anzuknüpfen und auf das ewige Leben hinzuweisen. Dann als nächstes etwas, was es wahrscheinlich in jedem evangelistischen Gespräch gibt: Missverständnisse, Hindernisse und Vorwände. Ich lese ab Vers 15. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber eine Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Man kann es der Frau nicht übel nehmen, dass ihr das alles zu hoch ist von dem, was Jesus vorher gesprochen hat. Sie hat natürlich Schwierigkeiten mit den Begriffen und Anspielungen. Vielleicht geht es dir hier manchmal ja auch so. Da möchte ich dich einfach ermutigen. Es wird besser. Bleib dran. Es tut mir einerseits auf jeden Fall leicht, dass wir es manchmal nicht schaffen, für Außenstehende völlig verständlich zu reden. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Hör weiter zu und vieles erschließt sich dann so langsam, wenn man mehr gehört hat, dass man so gewisse Puzzlestücke mit der Zeit zusammenfügen kann. Die beste Möglichkeit ist eigentlich auch, mit Menschen über Unklares zu sprechen, weil man im persönlichen Gespräch viel besser abklären kann, wie das jetzt alles gemeint ist. Und das sieht man ja auch bei der Frau und Jesus, dass, obwohl am Anfang alles verwirrend ist, es einen sehr guten Gang nimmt. Und so ist es eben so, dass die Frau versteht, dieses Wasser, das Jesus zu geben hat, ist sehr praktisch. Sie müsste dann nie mehr zu diesem Brunnen kommen. Also sie weiß im Prinzip noch gar nicht, um was es geht, aber sie will es haben. Das ist interessant. Und wenn wir sehen, in Vers 10 hat Jesus sinngemäß gesagt: Eigentlich müsstest du mich um Wasser bitten. Und in Vers 15 macht sie genau das. Also man sieht schon, wie sich das Gespräch immer weiterentwickelt und dass es nicht irgendwie einen zufälligen Gang nimmt. Und es ist ja dann wieder interessant und faszinierend, dass Jesus jetzt nicht ausholt und in aller Breite erklärt, was er meint. Er baut einfach darauf auf, dass die Frau jetzt einen Zustand erreicht hat, dass sie das haben will, was Jesus zu geben hat. Auch wenn sie noch nicht genau weiß, um was es geht, aber sie will das haben, was Jesus zu geben hat. Und jetzt ist der Punkt gekommen, darauf hinzuweisen, dass dieses Geschenk, was Jesus anzubieten hat, nicht einfach so ein schönes Extra für unser Leben ist, sondern etwas Notwendiges. Es ist bei jedem Interessierten so, dass er unbedingt verstehen muss, dass sein Verhältnis zu Gott von Natur aus nicht in Ordnung ist. Hier in dem Text kommt es nur ganz am Rande und schmal vor. Und wir werden uns später noch Gedanken machen, warum das manchmal besonders deutlich ausgesprochen wird und manchmal fast gar nicht in den evangelistischen Verkündigungen. Aber der Hintergrund, der wird ja vorausgesetzt, wenn Johannes 3 geschrieben hat und da ganz deutlich geschrieben hat, dass der Zorn Gottes über die Menschen kommt, die nicht durch Jesus gerettet sind, dann kann er natürlich voraussetzen, dass die Leser das auch jetzt ein Kapitel später noch wissen. Aber hier diese Frau, die hat jetzt gar nicht so viel an Vorverständnis dazu. Und so macht Jesus sie in Versen 16 bis 18 auf einen Bereich ihres Lebens aufmerksam, der ganz offensichtlich nicht in Ordnung ist. Gott sagt in Maleachi, er hasst die Scheidung und sie ist 5-mal geschieden und lebt jetzt ohne Heirat mit einem weiteren Mann zusammen. Also Jesus macht dir deutlich, ja, ich habe dir nicht einfach irgendwas Schönes zu bieten, sondern deine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung und da muss erst einmal aufgeräumt werden, bevor es weitergeht. Und ja, wie wir in Johannes 3 schon gelesen haben, dass man wirkliche Umkehr braucht, um in das Reich Gottes kommen zu können. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt nur unser Gespräch anschauen, nur Johannes 4 anschauen, müssen wir festhalten, dass dieses ganze Thema von der Sündhaftigkeit des Menschen und vom Zorn Gottes eben maximal angedeutet wird. Da ist keine Rede vom Gericht und so weiter. Und das sollte uns einfach hellhörig machen, wenn manche Verkündiger, wenn manche Menschen so ein formelhaftes Raster anlegen und alle verpflichten wollen, dass sie nur dann biblisches Evangelium verkündigen, wenn sie bestimmte Themen jedes Mal deutlich ansprechen und dass andere, die das nicht tun, nur ein Evangelium Light predigen, das kein wahres Evangelium ist, weil der Rückschluss ist einfach, dann predigt auch Jesus hier kein wahres Evangelium. Was als nächstes kommt, können wir natürlich leider nicht so einfach nachmachen. Wir haben nicht die Fähigkeit, dass wir alles über das Leben unseres Gegenübers wissen und ihn damit beeindrucken können. Mensch, der kann sogar Gedanken lesen, das ist ja cool. So können wir die Menschen leider nicht beeindrucken. Was wir allenfalls machen können, ist zeugnishaft auf die Größe Jesu zu verweisen, damit Menschen überzeugt werden, dass er etwas Besonderes ist. Da auch dazu gleich noch ein Stück mehr. So, und jetzt lesen wir, sie erkennt dann Jesus als einen Propheten an, weil er diese spezielle Fähigkeit hat. Und das klingt schon mal nach einem Fortschritt. Bisher ging es irgendwie um Wasser und um praktische Dinge fürs Leben. Und jetzt sieht sie, aha, da ist ein Prophet. Aber, und das ist uns wahrscheinlich nicht so geläufig, da steckt auch schon ein gewisser Zweifel drin, jetzt wo sie ihn einen Propheten nennt. Die Samaritaner erkennen nämlich nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift an. Also den Rest von der hebräischen Bibel, nämlich die Propheten und die Schriften, haben sie nicht als heilige Schrift anerkannt. Und so ist sie zwar auf der einen Seite fasziniert und beeindruckt von Jesu Fähigkeiten und ordnet ihn deshalb als Propheten ein, weil er offensichtlich mehr ist als ein normaler Mensch, aber gleichzeitig hat sie auch von klein auf eingetrichtert bekommen, wir Samaritaner folgen nicht jüdischen Propheten, sondern dem Wort Gottes und das Wort Gottes besteht nur aus den 5 Büchern Mose. Und während sie jetzt mit diesen ganzen theologischen und religiösen Problemen in ihrem Kopf ringt, bringt sie das nächste religiöse Problem vor, nämlich die religiösen Unterschiede zwischen den Samaritanern und den Juden. Und so sagt sie, wir als Samaritaner, wir glauben, dass man Gott auf dem Berg Gerizim anbeten muss. Ihr als Juden glaubt, dass man ihn in Jerusalem anbeten muss. Wie ist es denn jetzt? Und das ist ja heute auch sehr, sehr oft ein Thema. Man spricht über Gott und hoffentlich auch nicht nur über Gott im Abstrakten, sondern auch schon über Jesus. Aber selbst Jesus kann man ja fast in jede Religion irgendwie einflechten. Also Hinduismus und Buddhismus haben da gar kein Problem. Dann nehmen wir einfach noch einen mehr dazu. Puh, super, der kann ja auch was Gutes für uns bringen, ist spirituell wertvoll. Haben wir Jesus im Hinduismus und im Buddhismus drin. Und auch im Islam nimmt Jesus ja schon eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Und so ist es halt im evangelistischen Gespräch auch leicht so, dass dann das Gespräch darauf kommt, ja, diese Religion, jene Religion, wie passt das alles zusammen, was meint man damit, wer hat jetzt vielleicht recht oder was heute so populär ist, ja, vielleicht haben ja irgendwie alle recht und jeder nur von der anderen Seite, aber dass das offensichtlich nicht so ist, das haben wir ja schon ganz deutlich in Johannes 3 gelesen, dass es diejenigen gibt, die an Jesus als den Sohn Gottes glauben und als den Sohn Gottes glauben doch nur die wenigsten Religionen an Jesus. Und dann diejenigen, die nicht an ihn glauben, die unter dem Zorn Gottes stehen. Und dann gucken wir mal, wie Jesus jetzt darauf reagiert, auf diese Frage nach den Religionen. Interessanterweise belässt er es nicht dabei, schön, wie in Vers 21 zu sagen. Letzten Endes ist beides nicht wichtig, sondern er sagt in Vers 22 schon was, was sicher anstößig für sie war. Und er sagt ja im Prinzip, haben die Juden Recht und ihr habt Unrecht. Aber das Entscheidende ist, dass er es nicht dabei belässt, jetzt hier irgendwelche belehrenden theologischen Aussagen zu machen, sondern dass er direkt wieder die Tür öffnet in Vers 23 und sie zum Glauben einlädt, indem er sagt, jetzt gilt, Gott soll im Geist und in Wahrheit angebetet werden. Das hat sie sicher auch nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist, aber er sagt eben deutlich, Gott sucht jetzt solche Anbeter. Du bist davon nicht ausgeschlossen. Aber wenn du mein Geschenk haben willst, dann musst du Gott in dieser richtigen Weise anbeten, im Geist und in Wahrheit. So, und die Frau, es tut sich viel in ihrem Kopf. Sie ist beschäftigt, sie denkt wirklich nach. Und dann fällt ihr noch was Wichtiges ein. Und es war so, dass wie die Juden auch die Samaritaner einen Gesalbten Gottes erwartet haben. Sie haben sich dabei auf 5. Mose 18, Vers 18 bezogen, wo Mose davon spricht, dass Gott einen Propheten wie ihn senden würde. Und dieser Wiederhersteller, so wie die Samaritaner ihn genannt haben, würde sie dann alles lehren und die wahre Religion wiederherstellen, die mittlerweile halt ja, verwildert ist. Also durchaus vergleichbar mit dem, was die Juden erwartet haben. Und die Frau, die hat jetzt mit sich gerungen und das Gespräch nachverfolgt, war sehr interessiert. Aber diese Aussage, die sie jetzt am Ende macht, die wirkt doch so ein bisschen resigniert. Ja, du sagst so, andere sagen so. Nur der Gesalbte kann uns da weiterhelfen, was jetzt stimmt. Der weiß das. Aber wer sind wir schon? Was wissen wir schon? Das Gute ist, Jesus weiß, dass er derjenige ist, den Gott gesandt hat, um den Menschen die Wahrheit zu zeigen. Und so offenbart er sich ihr gegenüber ganz deutlich, dass er dieser Gesalbte ist, von dem sie redet. Was jetzt bei diesen ganzen Missverständnissen, Zwischenfragen, religiösen Diskussionen auffällt, ist, wie Jesus stets den roten Faden weiterentwickelt. Also er beantwortet die Seitenfragen und Kommentare der Frau, aber selten so, wie sie das wahrscheinlich erwartet. Und bei diesen ganzen Seitenfragen über Gefäße, über Wasser, über verschiedene Religionen, verliert er nie seinen roten Faden und lenkt das Gespräch immer weiter, sodass die Frau vorankommt. Ich lese die nächsten Verse ab Vers 27 bis 42. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu ihren Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt habe, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der, der erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät, ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er spricht dort 2 Tage. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Man könnte jetzt sagen, Mensch, die Jünger, die kommen jetzt aber sehr unpassend. Das Gespräch hat sich so gut entwickelt und jetzt, immerhin stellen sie keine komischen Fragen und wundern sich nur, aber man denkt vielleicht schon so, Mensch, irgendwie ist jetzt alles unterbrochen und das ist nicht gut. Die Jünger wundern sich halt, Jesus redet da mit einer samaritanischen Frau und in ihrem menschlichen Denkschema sind sie immer noch drinne und denken so, ja, Juden und Samaritaner haben ja nichts miteinander zu tun, warum redet Jesus jetzt mit der? Und ich denke schon, dass uns irgendwo klar ist, dass Gott alle Menschen retten will, aber hier und da ist es halt bei uns auch so, dass wir doch unsere Vorbehalte gegen bestimmte Menschengruppen haben und dann deswegen die Möglichkeiten nicht wirklich wahrnehmen, die Gott schenkt. Die Frage ist aber noch mehr, ob wir uns, also die praktische Frage ist noch mehr, ob wir uns über evangelistische Gespräche wundern. Also ob uns quasi so ein bisschen unwohl ist, wenn jemand Menschen auf Jesus anspricht und wir dabei sind. Leider haben viele von uns Christen eine Haltung, dass wir uns um unsere Dinge drehen und einfach soweit mit den Menschen gut auskommen wollen, aber wir wollen ihnen vor allem irgendwie auch nicht vor den Kopf stoßen. Und dazu gibt es dann auch diesen Satz, dass man einfach sagt, lebe so, dass du gefragt wirst. Und dann ist es halt komisch, dass dann irgendwie doch keiner fragt. Und ganz im Gegensatz dazu hat Jesus in unserer Geschichte und auch durchgehend in seinem Leben klar die Initiative zu einem evangelistischen Gespräch ergriffen. Jedenfalls hier unser evangelistisches Gespräch ist erstmal beendet, dadurch, dass die Jünger da sind. Und was macht Jesus jetzt? Gerät er in Panik? Oh nein, wie unpassend. Jetzt lief das Gespräch doch so gut. Wie ungeschickt von denen. Ja, oder vielleicht wir so. Ja, warum kommt der denn jetzt dazu? Das ist doch gerade so gut gelaufen. Er hält sie auch nicht zurück. Ey, warte mal, bleib noch einen Moment. Wir müssen das Gespräch noch zum Abschluss bringen. Und das ist schon interessant, wenn Jesus, der so unendlich wichtig war, sich selbst schon nicht so wichtig genommen hat, dass er sagt, nee, wir müssen das jetzt hier zu Ende bringen, dass er sich nicht gesorgt hat und dass er sich nicht über die Jünger beschwert hat und die Frau nicht zurückgehalten hat. Wie nehmen wir uns dann so wichtig? Denken wir, dass wir es sind, die einen Menschen von Gott überzeugen können? Dass wir es sind, die was erreichen müssen? Natürlich kann man sagen, ja, Jesus wusste, wie es im Herzen der Frau aussah. Aber praktischer ist es wichtiger, dass er einfach wusste, wir sind hier noch nicht fertig. Die Frau kommt bestimmt wieder und insofern wird zum Teil in der Auslegung auch sehr viel daraus gemacht, dass sie den Krug stehen ließ, dass man dann gesagt, ja, also muss sie ja zurückkommen, weil sie ihren Krug wieder braucht. Aber besser ist es so, es im Zusammenhang so auszulegen, dass sie einfach alles stehen und liegen lässt. Und das ist jetzt schon das 2. Mal in diesen Versen ab Vers 27, dass es darum geht, die alltäglichen Dinge hinten anzustellen und stattdessen auf das Evangelium fokussiert zu sein. So war es bei den Jüngern, die sich diese Sorgen gemacht haben, oder nee, die sich gewundert haben, Mensch, warum redet Jesus mit dieser Samaritanerin? Menschlich passt das nicht. Und Jesus lenkt sie dann gleich in eine ganz andere Richtung. Und auch hier sind so alltägliche Dinge wie dieser Krug, die lässt sie stehen und liegen. Und diesen Gedanken finden wir gleich noch zweimal. Alltägliche Dinge hinten anzustellen und stattdessen aufs Evangelium fokussiert zu sein. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, die anders gelagert sind als hier zwischen Jesus und der Samaritanerin. Auch wenn wir nicht so eingenommen sind von uns selbst, zu denken, dass wir was bewirken können, dass wir unbedingt das Gespräch zu Ende führen müssen, weil wir die Menschen überzeugen müssen, ist es manchmal doch dran, zu einem gewissen Abschluss zu kommen und die Menschen klar vor die Wahl zu stellen. Und das gilt besonders bei solchen Begegnungen, wo nicht klar ist, dass man sich wiedersehen wird. Hier wusste Jesus ja, die Frau sehe ich wieder, da können wir dran anknüpfen. Aber wenn du einen Menschen nie wieder siehst, dann ist es doch anders gelagert. Dann hast du doch die Verantwortung, den Menschen darauf hinzuweisen, vor welcher Wahl du stehst. Natürlich kannst du jetzt sagen, Gott kann ja durch uns, durch das Gespräch, das hier entstanden ist, der kann irgendwie darauf aufbauen und das durch andere fortsetzen. Aber da sollten wir uns halt auch nichts vormachen, dass es in der Realität oft eher so ist, dass die ausgestreute Saat dann einfach ganz schnell weggepickt wird und keine Frucht mehr entsteht. Also je nach Situation kann es schon dran sein, noch einen gewissen Abschluss in dem Gespräch anzustreben. Hier aber, wo man regelmäßig mit Menschen zu tun hat, braucht man nichts zu erzwingen. Und wie schon gesagt, kündigt Jesus der Frau jetzt auch nicht einfach so in diesem Pauschalpaket Evangelium an, dass sie ja auf dem Weg in die Hölle ist. Das ist auch interessant. Aber auf der anderen Seite gibt es auch hier wieder Situationen, wo es dran ist, darauf zu sprechen zu kommen. Wenn man sich die Gespräche von Jesus anschaut, dann fällt auf, dass Hölle kein Standardthema bei seiner Evangelisation ist, aber er kommt dann auf dieses Thema zu sprechen, wenn die Menschen das Angebot, das er macht, nicht annehmen wollen, weil er weiß, okay, der Mensch möchte es nicht, dann muss ich ihm aber auch ganz klar sagen, was die Konsequenzen seiner Haltung ist. Und dann sagt man dem Menschen, wenn er es ablehnt, dann steht er in großer Gefahr. Aber er sagt es nicht einfach jedem pauschal, der interessiert ist und der kein Anzeichen davon hat, Jesus abzulehnen. Ja, die Frau ist so beeindruckt davon, dass Jesus ihr Leben kennt, ohne darüber gehört zu haben, dass sie es jetzt weitersagen muss. Und die Frage, die sie beschäftigt, leitet sie direkt an ihr Umfeld weiter. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und wir sehen die Menschen da an dem Ort, die sind offen, die sind interessiert. Sie erkennen auch, wie außergewöhnlich das ist, was Jesus dieser Frau ja sagen konnte, was Jesus alles kann. Jetzt haben wir einen Einschub mit den Jüngern. Die Jünger wollen Jesus verpflegen. Ja, hier Brot und dann wundern sie sich, hat dem jemand anders was zu essen gebracht? Aber Jesus lenkt ihren Blick auf was anderes. Und zum dritten Mal in kurzer Zeit geht es darum, alltägliche Dinge hinten anzustellen und sich auf das Evangelium zu fokussieren. Kommt mal weg von eurem Brot und denkt mal über was Grundlegenderes nach. Und es ist sehr interessant, was Jesus hier über geistliche Nahrung zu sagen hat. Wenn wir über geistliche Nahrung nachdenken, dann meinen wir dabei wahrscheinlich fast ausschließlich das Wort Gottes. Und dann besteht als Konsequenz die Gefahr, dass unser Christsein zu theoretisch ist. Was sagt Jesus am Ende der Bergpredigt? Wer meine Worte hört und tut. Und genauso sagt er es hier, es ist für mich geistliche Speise, den Willen des Vaters zu tun. Wir werden geistlich nicht vorankommen, wenn wir das, was wir wissen, nicht umsetzen. Oder positiv ausgedrückt, erleben wir das nicht, dass uns gerade das geistlich voranbringt, wenn wir praktisch nach dem Willen Gottes gelebt haben, wie gut es ist, wenn man mit einem Menschen über Jesus gesprochen hat, wie bestätigend das ist und wie das motivierend ist für unser christliches Leben. Geistliche Nahrung ist es, den Willen Gottes zu tun und dann zu erleben, wie er wirkt. Dann geht es als nächstes um diese Zeichen von der Erntezeit, die die Jünger noch nicht ganz richtig einordnen können. Und wir können uns vielleicht noch so ein bisschen an die Predigt von letzter Woche erinnern, von Viktor Sudermann. Da ging es ja darum, die Zeichen der Zeit richtig einzuordnen. Und genau das macht Jesus auch jetzt ab Vers 35. Vielleicht haben wir auch so alle möglichen Meinungen, Einstellungen, Vorstellungen zu unserer Zeit. Aber viel wichtiger ist, dass wir die geistlich einordnen können. Ja, vielleicht haben wir geschichtlich, politisch, moralisch viel zu unserer Zeit zu sagen, aber Jesus lenkt den Blick der Jünger hier wieder von ihrem alltäglichen Denken zum Evangelium. Im Neuen Testament ist noch öfters die Rede von der Erntezeit, manchmal auch vom Pflügen und vom Aussehen. Und das Thema werden wir uns an anderer Stelle genauer anschauen. Ist jetzt auch nicht die Zeit dafür und das ist hier auch eher ein Randthema. Für den Moment wollen wir aber festhalten, dass der Messias nach klarer Aussage der Bibel in der Vollendung der Zeit gekommen ist. Als die Zeit vollendet war, sandte Gott und seinen Sohn, heißt es im Philipperbrief. Auch wenn Gott es wusste, dass Israel Jesus ablehnen würde. Auch wenn er von Anfang an die Gemeinde als Zentrum seines Heilsplans berücksichtigt hat, wie wir ganz deutlich im Epheserbrief lesen. Vom Alten Testament her war es so vorgesehen, dass der Messias das Volk Gottes sammelt und zu Gott führen würde. Und so ist die Zeit des Messias natürlich als Zeit der Vollendung auch eine Zeit der Ernte, wo eingesammelt wird, wo alles zusammengetragen, wo gesammelt wird. Gott hatte auf vielfältige Weise alles vorbereitet, durch seine Diener, auch durch die Umstände der Zeit damals. Alles war bereit jetzt für das Kommen des Messias. Und jetzt, wo eben diese Erntezeit gekommen ist, sollen auch die Jünger sich daran beteiligen und sie werden dafür belohnt werden. Zu sammeln. Jetzt ist die Frage, wie ist das bei uns heute? Ist bei uns jetzt Erntezeit oder ist vielleicht doch ein bisschen was anderes bei uns dran? Ist es so, dass auch alle Zeit so auf diesen Moment vorbereitet ist? Zum einen sehen wir in der Bibel, dass seit Jesu erstem Kommen Endzeit ist. Und in gewisser Weise ist auch so Erntezeit. Jesus kann jederzeit wieder kommen. Es ist immer Erntezeit. Aber in der Praxis, und das können wir in der Missionsgeschichte gut sehen, ist nicht immer die Zeit, dass jetzt ganz viele Menschen vor unseren Türen stehen und eigentlich nur darauf warten, zu Jesus zu kommen, sondern dass es oft Zeiten der Vorbereitung gibt, also des Pflügens und des Säens. Und das lesen wir eben genauso auch in 1. Korinther 4. Deswegen einerseits ist die letzte Zeit, die Vollendung ist mit Jesus gekommen, aber wir müssen halt manchmal auch einfach mehr pflügen und säen, als wir ernten können. Jetzt wieder zurück zu unserem Hauptthema. Es geht nochmal um die Samaritaner. Ab Vers 39 sehen wir, wie Gott durch die Frau gewirkt hat. Sie warf einmal weg, das evangelistische Gespräch konnte nicht weitergehen, aber Gott wirkt weiter und ganz gewaltig wirkt Gott weiter. Und auch die anderen Samaritaner waren alle beeindruckt davon, dass Jesus das Leben der Frau so genau kannte, ohne dass jemand darüber zu ihm geredet hätte. Und sie sind jetzt offen und wollen von Jesus selbst hören und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Sie glauben dann an Jesus selbst, an den Retter der Welt, durch das, was sie von ihm selbst gehört haben. Und auch daraus können wir uns vielleicht was mitnehmen. Und zwar, dass wir andere nicht einfach nur unserem eigenen Zeugnis überlassen, dass sie quasi immer unsere persönlichen Schützlinge bleiben, sondern dass wir sie dahin bringen, wo sie auch außerdem von Jesus hören können. Jetzt war das damals natürlich einfach, Jesus war direkt persönlich da, aber wir wissen doch, dass Gott durch sein Wort zu den Menschen spricht. Und wäre es da vielleicht nicht doch eine gute Idee, die Leute, mit denen wir so reden, und Gott wirkt dabei, auch noch mit anderen Gläubigen oder mit der Gemeinde in Kontakt zu bringen, wo Gott eben auch sein Wort spricht, dass sie dadurch weiterkommen können. Jetzt ist es bei uns vielleicht oft so, dass wir ein bisschen Angst davor haben, ja, vielleicht wird der dann verschreckt, wenn er jetzt hier hinkommt, vielleicht findet der uns alle komisch. Aber ich weiß auch hier nicht, ob dieses Denken nicht wirklich falsch ist oder ob wir es nicht zumindest mal überprüfen müssen. Bei wie vielen ist es denn so nicht so, wenn sie hier aufgenommen werden, dass sie sehr positiv darüber sprechen, über den Umgang miteinander, der in der Gemeinde anders ist als in der Welt, und eben auch dieser klare Vorteil, wenn sie unter Gottes Wort kommen, glauben wir dann, dass irgendwelche menschliche Abschreckungen oder sonst was wirken, oder vertrauen wir Gott, dass er Frucht schenkt bei den Leuten, die sein Wort hören? Dann können wir doch auch Gott vertrauen, wenn wir Menschen mitbringen, dass Gott auch durch unsere schwachen Gefäße, die evangelistisch viel schlechter sind als wir selber persönlich, doch auch irgendwie was Gutes bewirken kann. Ich komme zum Abschluss. Wenn wir uns das Beispiel von Jesus vor allem hier in dieser Stelle, aber auch in anderen Stellen anschauen, können wir folgende Lehren über die Evangelisation ziehen. Erstens, wenn wir uns die vielen Bilder anschauen, die Jesus von sich selbst gebraucht, dann wird deutlich, man kann quasi wirklich von jedem Thema aus auf Jesus kommen. Alles, was gut oder notwendig ist im Leben, kann man mit Jesus vergleichen, weil er alles ist, was gut und notwendig ist für unser ewiges Leben. Wenn Jesus praktisch von jedem Thema auf das Evangelium zu sprechen kommen konnte, warum zieren wir uns dann oft so? Zweitens, wenn Jesus vom Evangelium spricht, spricht er viel von sich. Das heißt nicht, dass wir viel von uns sprechen sollen, sondern dass wir auch viel von ihm sprechen sollen. Nicht einfach irgendwie über Gott und so weiter. Es ist wichtig, dass er im Mittelpunkt unserer Evangelisation steht. Drittens, der Zorn Gottes und die Sündhaftigkeit der Menschen haben ihren Platz in der Evangelisation, besonders wenn Menschen sich selbst für gerecht halten und in der Gefahr stehen, das Angebot abzulehnen. Es ist aber keineswegs so, dass diese Themen unbedingt in jedem evangelistischen Gespräch vorkommen müssen. Viertens, weil Jesus unvergleichlich und großartig ist, schafft er es, Menschen zum Staunen zu bringen. Sie sind beeindruckt und beginnen zu verstehen, dass sie sich mit ihm beschäftigen müssen. Weil wir nicht unvergleichlich und großartig sind und vor allem auch, weil es nicht um uns geht, können wir das nicht in dieser Weise tun, wie Jesus es getan hat. Staunen können wir stattdessen nur durch unser Zeugnis hervorbringen. Auch davon war in Johannes 3 schon die Rede, dass Gott sich entschieden hat, dass ihm unser persönliches Zeugnis wichtig ist, um sein Wort weiterzutragen. Das heißt Zeugnis, wenn wir erzählen, was Gott in unserem Leben bewirkt hat. Auch da ein paar ganz kleine Ausführungen dazu. Wenn wir nicht viel zu sagen haben als Zeugnis, dann müssen wir unbedingt in uns gehen und einmal über Gottes Wirken in unserem Leben nachdenken. Und wir müssen vor allem aufhören, sein Wirken an uns zu übersehen. Vielleicht sollten wir uns auch einige Dinge aufschreiben, damit wir das präsenter haben und dass wir es einmal griffig bekommen. Und Für das Zeugnis gibt es im Übrigen auch kein festes Muster. Es ist vor allem wichtig, dass es lebendig ist und dass erkennbar ist, dass Gott, dass Jesus wirkt. Wir sollten auch heute nicht einfach genau das Gleiche erzählen wie vor 10 Jahren, so als ob in den letzten 10 Jahren nichts passiert ist. Und wir müssen uns auch nicht an dieses Schema vor der Bekehrung, nach der Bekehrung halten. Wenn du dich zum Beispiel als Kind bekehrt hast, wirst du dadurch wohl niemandem zum Staunen über Jesus bringen, wenn du erzählst, was für ein schlimmer Sünder du als Kind warst. Du wirst nicht Bewunderung hervorrufen, sondern Verwunderung. Rede doch von was nachvollziehbar ist, wo Gott wirklich was Schönes, was Großes, was Gutes in deinem Leben wirkt. Fünftens, Jesus konnte perfekt mit Missverständnissen, Hindernissen und Vorwänden seiner Gesprächspartner umgehen. Bei uns ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir gerne mal auf die Nase fallen werden und nicht mehr weiter wissen. Hier ist es einfach eine gute Faustregel, dass wenn wir einmal gescheitert sind, uns informieren und dass wir beim nächsten Mal die gleiche Frage dann beantworten könnten. Aber dabei ist viel wichtiger, dass wir uns jetzt nicht in irgendeiner Angst verlieren, ne? Was könnte der denn alles sagen und was könnte ich denn alles beantworten müssen, weil dann fängt man nie an. Also diese Angst vorm Scheitern, die darf uns nicht abhalten, weil das Menschenfurcht ist, die Gottes Gebot, sein Wort weiterzugeben, ganz klar im Weg steht. Vielmehr sagt Gott uns doch zu, dass er uns durch seinen Heiligen Geist unterstützen wird. Nur erleben können wir das natürlich nur, wenn wir es auch tun. Sechstens, verliere bei allen Randthemen, die aufkommen, nicht den roten Faden im Gespräch, sondern entwickle das Gespräch weiter und komme auf die wirklich wichtigen Fragen zu sprechen. Siebtens, dränge nicht auf einen Abschluss, sondern gib Menschen, mit denen du wiederholt zu tun hast, Zeit. Achtens, ob wir die Möglichkeiten nutzen, die sich immer wieder auftun, hängt von unserer Einstellung ab, nämlich ob wir mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigt sind oder ob das Evangelium bei uns im Mittelpunkt steht. Und neuntens, abschließend, Gott und sein Reden wirken Bekehrung. Pass auf, dass du deine Schützlinge nicht zu sehr auf dich ausrichtest. Habe Mut, sie mit dem Reden Gottes in anderer Form als durch dich bekannt zu machen, gerade auch in seiner Gemeinde. Lasst uns zum Abschluss noch gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Beispiel, das du uns in deinem Wort gegeben hast, dass wir das nachlesen können und auch studieren können. Hilf uns, dass wir persönlich uns alle was mitnehmen können. Du siehst, dass wir ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Herr, da gibt es diejenigen, die schon fleißig unterwegs sind für dich, die wirklich vorbildhaft sind. Danke, dass wir sie haben als Vorbilder, Herr. Und hilf uns, denen es uns schwerer fällt, nicht verklemmt zu sein, Herr, dass wir deinen Auftrag, Zeugnis zu geben, doch umsetzen, Herr. Dass wir es so machen wie die Frau und das weitergeben, was wir von dir erkannt haben und dass wir auch uns ein Beispiel an dir nehmen, wie wir so ein Gespräch angehen können, Herr. Hilf uns, dass wir uns einfach nicht in irgendwelchen Diskussionen verlieren, sondern den Menschen deutlich machen können, worum es geht und was du schenken möchtest, Herr. Und bitte stell du dich dazu und wirke du in den Herzen von den Menschen, Herr. Wir können nur deinen Auftrag entsprechen, den du uns gegeben hast, aber retten und ziehen kannst nur du sie, Herr. Bitte lass uns das doch erleben, dass wir so ermutigt werden und besser deinen Auftrag umsetzen. Amen. Dann